Wir begrüßen uns erstmal kurz, gell? Oder? Das ist doch netter. Okay. Georg Bayerle ist jetzt bei mir im Studio. Hallo, Georg.
Hallo, buenos dias.
Auf Katalan?
Bom dia.
Weil Katalan... Ah, da bin ich
gar nicht. Oh, Gottes Willen.
Das klang jetzt ein bisschen
portugiesisch vielleicht.
Ja, ja. Nee, entschuldige.
Ah, Sachsen, die.
Ja, so kann's gehen. Normalerweise schneiden wir Versprecher bei Interviews ja immer weg. Aber dieser Gesprächsauftakt mit Georg Bayerle, der war so charmant, dass wir ihn doch aufgehoben haben. Denn er bringt uns mitten rein in unser Thema heute. Nach Barcelona und damit in die Region, wo viele Menschen aus Überzeugung Katalanisch sprechen und nicht Spanisch. Und da muss auch Georg Bayerle kurz nachdenken, wie das heißt. Buenos Dias auf Katalan. Es geht heute nach Barcelona in den Radioreisen und wenn Sie wollen, auch bald in echt mit einer BR-Hörerreise. Bärbel Wossack ist am Mikrofon und ich verspreche, es gibt viel zu entdecken. Katalonien ist weniger als halb so groß wie Bayern, aber das Selbstbewusstsein ist eindeutig noch größer als das eh schon große Bayerische. Mit der Metropole Barcelona, mit der langen Geschichte und vor allem mit der eigenen Sprache betrachten viele Katalonien nicht als Region, sondern als eigene Nation. Mit allen Vor- und Nachteilen, die solche Ideen mit sich bringen. Wie auch immer man das sehen möchte, ob Autonomie oder Unabhängigkeit oder einfach ein Teil von Spanien, Katalonien hat wirklich Grund für den Stolz auf die eigene Kultur. Falls es eine Quote Künstler von Weltrang pro Quadratkilometer gäbe, dann wäre Katalonien ziemlich weit oben. Salvador Dalí, Juan Miró, Antonio Gaudí, nur um die bekanntesten zu nennen. Auch für Pablo Picasso waren Katalonien und Barcelona sehr wichtig. Er hat in Barcelona studiert und dort seine allererste Ausstellung gehabt. Wir schauen jetzt aber erstmal auf den anderen Weltstar, Salvador Dalí. Er ist vielleicht der bekannteste Surrealist der Welt. Seine schmelzenden Uhren gehören ganz sicher zum globalen Kunstgedächtnis. Dalí wurde in Figueres geboren, nicht weit von der Grenze zu Frankreich, und dort ist er auch gestorben. In Figueres gibt es ein großes Dalí-Museum und nicht weit weg von diesem Touristenmagnet das letzte Wohn- und Atelierhaus von Dalí und seiner Frau Gala. Als exzentrisches Paar waren die beiden jahrzehntelang in der Kunstwelt unterwegs, aber in ihrem Refugium an der Küste, da waren sie auch einfach Nachbarn. Georg Bayerle nimmt uns mit nach Portlligat.
Ein felsiger Wanderweg führt über die Hügel und Klippen des Kap Creus, dem östlichsten Punkt der Iberischen Halbinsel. Die Ausläufer der Pyrenäen stürzen hier in besonders bizarren Felsformationen ins Mittelmeer ab. Das Salzwasser hat kleine Buchten und Spalten in die Felsküste gefressen. Wind und Wetter nagen an den dunklen vulkanischen Gesteinen und dem plattigen Schiefer. Die Häuser von Portlligat liegen hinter uns. Hier, im letzten Dorf vor dem felsigen Kap, steht das Wohnhaus und Künstleratelier von Salvador Dalí. Von hier aus geht es zu Fuß die Urgesteinsküste entlang.
C'est fantastique. On côtoie d'un côté, on a la montagne avec les oliviers.
Er findet es einfach fantastisch, sagt Dominique. Die Berge, Olivenbäume und auf der anderen Seite das Meer. Er ist mit seiner Frau Gertrude hier unterwegs. Sie kennen Portlligat gut und haben das Haus von Dalí besichtigt. Sie leben nicht weit von der Grenze in Frankreich und kommen oft hierher an die Costa Brava. Die Felsen, die Klippen, das blaue Mittelmeer. Alte, knorrige Olivenbäume auf dem nackten, schiefergrauen Boden. Dunkelgrüne Zypressen wie Kerzen. Dazwischen, aus Stein gebaut und bleckend weiß gekalkt, die einfachen Fischerhäuschen, die Salvador Dalí zum Künstlerwohnhaus umgestaltet hat. 40 Jahre lang bis zu seinem Tod war er hier zu Hause. Dalí zählt zu den bekanntesten Künstlern des 20. Jahrhunderts. Er war unterwegs zwischen Paris und New York und bildete mit seiner Frau Gala ein extravagantes Duo, das weit über die Kunstszene hinaus für Gesprächsstoff sorgte. So theatralisch die beiden waren, so privat haben sie sich an diesem entlegenen Flecken in Nordspanien eingerichtet. Port Ligat an der Costa Brava in der Nähe von Girona, ganz im äußersten Nordosten Spaniens. Trotz des weltweiten Ruhms war Dalí Spanier und Katalane durch und durch und hat den Nabel seiner Lebenswelt immer in dieser Landschaft aus Bergen, Felsen und Meer gesehen. So hat er mehrere Fischerhäuschen zu dem labyrinthartigen Gebäude umgebaut, in dem sich Wohnung und Atelier befanden. Am auffälligsten daran sind die großen weißen Eier. Wie zufällig hingeworfen, auf den Dächern und an exponierten Punkten. Sie sind eines von Dalís Lieblingssymbolen. Das Ei, aus dem Leben kommt und das alles in sich schließt. Im Inneren ist Dalís Haus heute eine Mischung aus original erhaltenen Zimmern und vollgestopft mit Gegenständen. Eine Sammlung irrwitziger, draller und surrealer Dinge und Kreationen. Das berühmte Lippensofa, barocke Heiligenfiguren, ein Nashornschädel. Das Ehebett mit Baldachinen aufgebockt wie im Königsschloss. Ein halbstündiger Rundgang führt hindurch, nur nach vorheriger Reservierung und mit Begleitung, für 20 Euro. Dadurch sind immer nur kleine Grüppchen von Besuchern da. Das Haus, der Platz und das kleine Dorf Port Ligat haben ihre Intimität bewahrt. Zwei kleine Hotels gibt es noch. Hinter einem Bergrücken liegt Cadaqués, ein altes Seebad und Künstlerort. Und in der anderen Richtung eben das Kap Creus. Ein paar Treppenstufen unter dem Haus befindet sich der kleine Hafen, wo immer noch ein paar kleine Fischerboote festgemacht sind. Ein halbes Dutzend Männer in Latzhosen und Hemden ist damit beschäftigt, Kisten auszuspülen und Netze zu ordnen. Auch ein alter Mann knüpft mit seinen knochigen Fingern die Fäden.
Ich arbeite immer noch ein bisschen und verbringe meine Zeit hier. Mein ganzes Leben bin ich zum Fischen gefahren. Mit einem Boot, das jetzt gerade nicht hier ist. Und klar, ich kannte alle hier.
Der alte Mann und das Meer. Hier vor dem Haus von Salvador Dalí habe ich ihn vor mir. Benito Descamps strahlt die ganze Passion und Lebenswärme der katalanischen Tradition aus. Halb Spanisch, halb Französisch klingt es, und Benito, der Willkommene, ein Sohn, der von seinen Eltern einst gewollt worden war. Benito war 11 Jahre alt, als Gala und Salvador Dalí in ihre Fischerhäuser direkt am Bootssteg eingezogen sind.
Natürlich kannten wir uns. Dalí war ein völlig normaler Typ. Jungs, wie geht's euch? Hat er gesagt. Eine echt sympathische Person. Die Häuschen zum Beispiel, die wir nutzten, um Fischernetze aufzubewahren oder Netze zu flicken, gehörten ihm. Aber er hat sie uns überlassen. Er und Gala.
Die 10 Jahre ältere, russischstämmige Gala verkehrte in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg in den Künstlerkreisen von Paris. 1929 besuchte sie mit ihrem Mann, dem Dichter Paul Éluard und dem Surrealisten René Magritte, den aufstrebenden Salvador Dalí hier in Cadaqués. Aus einer Affäre wurde eine lebenslange Beziehung. Gala, glamourös und gebildet, eine selbst- und modebewusste Frau.
La Gala era un poco más.
Sie war ein bisschen, sagen wir mal, nicht garstig, vielleicht herablassend, ebenso wie sie halt war, erinnert sich der alte Benito Descamps. Und es hört sich heute noch, Jahrzehnte nach ihrem Tod, so an, als ob er sie gestern zuletzt gesehen hätte. Es macht den Zauber dieses unscheinbaren Ortes aus. Er hat überhaupt nichts von einem Kunsttempel. Und die Menschen hier betrachten das Haus in seiner schillernden Extravaganz samt seiner früheren Bewohner so wie Benito Descamps, zugehörig zum Dorf. Dalí, extravagant gekleidet, mit den hochgezogenen Spitzen des Schnurrbarts, lebte hier seine erdverbundene katalanische Seele aus. Gala, gewöhnt an illustre künstlerische Kreise und Großstadt, war sicher unnahbarer und nicht so leutselig wie er, der in der Nähe geboren ist und im Fischerdorf am Kap Creus einen Nabel der Welt für sich gefunden hat. Genau in der kargen, harten Landschaft, ihren verwitterten, schrundigen Formen, die ins Meer abbrechen, mit den Grundfarben Braun und Blau.
Hombre, es que también es un lugar único esto, eh?
Das ist halt ein einzigartiger Ort. Wunderschön. Damals gab es einen anderen Maler hier, der hieß Prim und hatte ein Segelboot. Mit dem ist er rausgefahren. Dalí hat sich mit allen verstanden.
Die irrlichternde Wunderkammer im Gehirn von Dalí hatte am Kap Creus den Ankerplatz der puren Natur. So wie wir ihn in der kleinen Wandergruppe erleben, auf dem Wanderweg von Port Ligat hinaus zum Kap.
Ja, wild. Wilde Landschaft und ein paar verlassene Terrassen. Nicht mehr viel Kultur da. Einen Olivenhain haben wir noch gesehen, aber sonst wächst alles wild durcheinander. Macchia. Man schaut ja aus dem Dalí-Haus genau darüber, wo wir jetzt hinlaufen und wo wir jetzt auch fast den östlichsten Punkt von Spanien erreichen.
Immer und immer wieder hat Dalí diese Landschaft in seinen Bildern verewigt. Auf Fotos inszeniert er sich inmitten der Klippen und dem Meer. Im surrealistischen Film wird ein Flügel, während er gespielt wird, vor Kap Creus im Meer versenkt. Als wäre gerade die Nacktheit dieser Natur der Geburtsort für die fantastischsten Einbildungen.
Mein erster Zusammenhang, wenn ich es anschaue, ist eigentlich sowas wie die Ursprünge der Welt. Also das ist irgendwie sowas, was sich für mich mit diesen Felsen so verbindet. Bei Dalí, da käme mir das Wort Grenzenlosigkeit in den Kopf, die er mit seiner Fantasie so hatte und allem, was er so an seinem Wissen und an seiner Wahrnehmung in die Bilder gesteckt hat. Und diese Grenzenlosigkeit, diese Weite, da ist für mich eine ganz starke Verbindung.
So verstehen wir Dalí intuitiver und intensiv. Die Zeit verflüchtigt sich hier, so wie es Dalí in seinem Bild Die zerrinnende Zeit gemalt hat. Vor dem Hintergrund des Kaps und des Meers fließen die Uhren über eine Kante und um den Ast an einem kahlen Baum, als würden sie mit ihrer Form, den verschwimmenden Zeigern und Zahlen, auch die Zeit selbst auflösen. Fest und zeitlos bleibt nur die Landschaft um das Kap Creus und der Küstenweg führt durch die große Klarheit der Felsenlandschaft im mediterranen Licht zurück zu diesem einzigartigen Künstlerhaus. Tief verwurzelt in der mediterranen Landschaft. Es könnte gar nicht irgendwo anders sein.
Georg Bayerle, der Autor dieser Geschichte, der begegnet uns gleich nochmal. Da geht's nämlich um noch mehr Kunst und um eine katalanische Reise. Wenn Sie noch mehr über Salvador Dalí hören möchten, haben wir einen Tipp für Sie. Der WDR widmet Dalí in Zeitzeichen der Geschichtspodcast ein Porträt zu seinem 120. Geburtstag. Wir hören mal kurz rein.
Als der 18-jährige Salvador Dalí im Oktober 1922 zum Studium nach Madrid geht, trägt er noch keinen Schnurrbart, dafür Koteletten und schulterlange Haare. Er bezieht ein Zimmer in der berühmten Residencia de Estudiantes, einem Studentenwohnheim, das großen Wert darauf legt, dass ein reger Austausch herrscht zwischen den Studierenden der Geisteswissenschaften und denen der Naturwissenschaften. Salvador Dalí lebt zunächst etwas isoliert. Erst als seine Kommilitonen sehen, wie er malt, bieten sie dem schüchternen Katalanen ihre Freundschaft an. Seine wichtigsten Vertrauten werden der spätere Regisseur Luis Buñuel und der Dichter Federico García Lorca. Die drei verbindet, dass sie uneingeschränkt für ihre Kunst leben.
Ich male gerade ein Mädchen in Figueras. Seit 5 Tagen male ich geduldig und voller Hingabe an ihrem frisch rasierten Nacken.
Schreibt Dalí an Lorca. Im Sommer 1926 reist er das erste Mal nach Paris. Luis Buñuel und García Lorca hatten ihm geraten, Kontakt mit André Breton aufzunehmen, dem Kopf der Surrealisten. Vor allem aber fiebert Dalí dem Treffen mit Pablo Picasso entgegen. Ein befreundeter Maler ermöglicht diese Begegnung. Dalí nimmt sein Bild, das Mädchen aus Figueras, mit in Picassos Atelier. Die beiden Spanier verbringen mehrere Stunden miteinander und Dalí sagt später:
Das waren die bewegendsten und aufregendsten Momente meines Lebens.
Im selben Jahr stehen für Dalí Prüfungen an der Akademie an. Doch Salvador lehnt es ab, sich von den Professoren bewerten zu lassen. Dazu seien sie nicht fähig, sagt er und provoziert seinen Rauswurf. Er experimentiert stattdessen mit verschiedenen Stilrichtungen.
Er malt erstmal impressionistisch, dann lernt er Picassos Kunst kennen, macht dann Kubismus, gleichzeitig rezipiert er dann mal Cézanne und dann andere modernere Künstler, geht dann aber bereits in die neue Sachlichkeit, malt dann ein halbes Jahr überwiegend gegenständlich, dann macht er einen Mix aus Gegenständlichem und Kubismus.
Bevor er einer der Hauptvertreter des Surrealismus wird. 1929 arbeitet Dalí gemeinsam mit Luis Buñuel an den Drehbüchern der Filme »Ein andalusischer Hund« und »Das goldene Zeitalter«. Als sich Federico García Lorca den andalusischen Hund ansieht, ist er empfindlich verletzt. Er weiß, dass er damit gemeint ist und fühlt sich von Dalí verraten, denn für Lorca ist Dalí immer mehr als nur ein Freund. Sehr viel später sagt Dalí über ihre Beziehung:
Es war eine erotische und tragische Liebe. Tragisch, weil sie nicht geteilt werden konnte.
Lorca hatte schweren Herzens diese unerfüllte Liebe zu Dalí akzeptiert und beide Künstler blieben eng verbunden bis zu Lorcas frühem brutalem Tod. Er wird im spanischen Bürgerkrieg wegen seiner Homosexualität erschossen und in einen Straßengraben geworfen.
Ein Podcast-Tipp von WDR Zeitzeichen. Der Geburtstag des Künstlers Salvador Dalí heißt die Folge. Zu finden in der ARD Audiothek. In Katalonien sind wir heute unterwegs. Gerade waren wir an der Küste in Portlligat, dort, wo Salvador Dalí sich sein labyrinthisches Anwesen zusammengebaut hat. Das ist nicht nur wegen der Kunst und des Künstlers interessant, sondern auch, weil die Landschaft fantastisch ist. Ganz in der Nähe ist Dalís Heimatstadt Figueres mit dem großen Dalí-Museum. Und dann geht's die Küste entlang nach Barcelona in die große Metropole am Mittelmeer. Georg Bayerle, der uns gerade schon nach Portlligat mitgenommen hat, ist ein großer Barcelona-Kenner und Liebhaber. Und er hat eine Reise zusammengestellt mit all dem, was ihm selbst wichtig ist, also Kultur, Kunst, Genießen und Nachhaltigkeit. Seit vielen Jahren gibt es die BR-Reisen für unsere Hörerinnen und Hörer und auch wer lieber selbst seine Reisen plant, bekommt jetzt gleich einige Inspirationen. Eintauchen ins Leben vor Ort, das geht natürlich besonders gut, wenn man sich auskennt und nicht Stunden mit TripAdvisor und Google verbringt, um dann doch da zu landen, wo schon alle anderen sind. Deswegen ist ein Reiseführer wie Georg Bayerle praktisch unbezahlbar. Er wird uns jetzt erzählen, was für eine Reise da ansteht. Georg Bayerle ist jetzt bei mir im Studio. Hallo Georg.
Hallo, buenos dias.
Auf Katalan?
Bon dia.
Weil das ist ja ganz wichtig da unten in Barcelona, wo die Reise hingeht, über die wir jetzt gleich reden werden. Georg, warum diese Gegend? Warum Barcelona und Portlligat, diese ganze Region?
Barcelona, würde ich sagen, ist die Stadt im Mittelmeerraum, in der ich am häufigsten war. Und das hat natürlich Gründe. Also elegant, alt und modern mischen sich eine unglaubliche Geschichte von den Römern begonnen. Es ist eine sehr ästhetische, künstlerische Stadt, kulinarisch. Diese Lage zwischen ländlichem Hinterland, Bergen, es geht dann in die Pyrenäen und dem Meer. Und ich kenne die Stadt auch schon lang, also aus der noch ungefilterten Vor-Olympia-Zeit 1992, die hat in Barcelona sehr viel verändert, hat zur Gentrifizierung auch geführt, also zu dieser antiseptischen Aufbereitung, kann man sagen, alter Stadtviertel, die noch richtig wild waren. Also ich kannte da noch legendäre Absinth-Bars. Das war damals dieses Stadtviertel Raval, in dem also noch so das ganze Leben aufeinander getroffen ist aus allen Ländern und alle sozialen Schichten. Picasso hat das gemalt, weil es ihn schon fasziniert hat in seiner blauen Periode um 1900. Da war das legendär.
Wir kommen gleich nochmal auf den großen Maler Pablo Picasso zurück. Der wird ja diese Reise gewissermaßen begleiten. Für diese Reise da nach Barcelona und Umgebung hast du wieder den Zug als Reisemittel ausgewählt und organisiert.
Das entspricht ja unserer Philosophie, dass wir versuchen, so klimafreundlich wie möglich und so nachhaltig wie möglich zu reisen. Und gerade in Europa bietet sich natürlich der Zug an. Allerdings war es dann ganz spannend, weil das Zielgebiet eben Barcelona und Katalonien ist gar nicht so leicht erreichbar, also nicht geschmeidig an einem Tag. Und damit beginnt dann natürlich so ein bisschen reisekünstlerische Kreativität, kann man sagen.
Also es ist ja auch eine spannende Sache. Also was kann entlang der Reiseroute noch so alles mitgenommen werden?
Klar, weil ich klappe den Atlas auf und schau mal. Und Verkehrsverbindungen sind ja auch historisch gewachsen und sie führen einen dann auch so ein bisschen. Ja, es gibt eine neue Perspektive auf die Geografie und es geht natürlich auch darum, so diesen Kern des Reisens wieder zu entdecken. Also überhaupt mal über diese verschiedenen Linien, Sinnlinien, die es da gibt, also die geografische, eine historische, eine künstlerische, etwas zu finden. Und die künstlerische, das war dann das Stichwort, nämlich Picasso eben. Wir fahren als erstes nach Paris. Da gibt es ein gar nicht so bekanntes, aber sehr, sehr schönes Picasso-Museum im Marais, in diesem wunderbaren Stadtviertel, das auch noch so ein bisschen diese alten Seiten von Paris bewahrt hat. Und dann von Paris weiter sozusagen auf den Spuren Picassos, der in Malaga geboren ist, dann aber so diese prägenden Jahre um 20 herum in Barcelona verbracht hat, eben nach Barcelona. In Barcelona ist so dieses Sprungbrett für ihn gewesen zwischen dem Kopieren der alten Meister und dann dem Finden des eigenen Malstils. Das hat dann wiederum in Paris stattgefunden. Also das ist eine schon mal tolle Verbindung, die sich da überraschend eigentlich ergeben hat.
Also von einer europäischen Metropole in die andere, also von Paris nach Barcelona, wo ihr natürlich noch viel mehr sehen werdet als nur ein Picasso-Museum.
Ja, 3 Nächte bleiben wir da, um so die verschiedenen Dimensionen der Stadt auszuleuchten. Also mit dem Barrio Gótico in der Altstadt, diesem mittelalterlichen Viertel, hat Barcelona eins der eindrucksvollsten. Es gibt sogar noch Spuren auch der mittelalterlichen arabischen Zeit. Und um 1900 war Barcelona natürlich eine der großen Metropolen, hatte eine lebendige Wirtschaft. Es war ja über die Jahrhunderte eine der großen Seehandelsstädte auch im Mittelmeerraum gewesen. Und es hat sich dort ja dieser ganz eigene moderne Stil ausgebildet, Modernisme, wie die Katalanen sagen, so die dortige Form des Jugendstils, kann man sagen. Antoni Gaudí, dieser Architekt und Künstler, ist ja legendär, war so eine Art Vorfahre des Österreichers Hundertwasser mit seinen geschwungenen, vielgestaltigen Fassaden. Aus den Kaminen hat er also ganze Serien ulkiger und spannender Formen gemacht. Es gibt diesen Parque Güell mit den vielen Keramikmosaiken und immer noch gebaut wird ja an seiner legendären Kathedrale, der Sagrada Familia. Also das spielt auch eine große Rolle.
Ja, die ist inzwischen ziemlich gewachsen.
Ja, in den letzten Jahren hat es eine unglaubliche Dynamik gegeben, also da wird Geld reingepumpt und der höchste Turm soll dann tatsächlich 1 Meter höher werden als der bisherige höchste der Erde, der ja in Ulm sich befindet. Also der Turm des Ulmer Münsters ist der bisherige Rekordhalter, der wird dann abgelöst.
Der höchste Kirchturm. Ja, und dann geht's auch raus aufs Land. Spannend, weil auf der einen Seite das Meer, beim Hinterland ja gleich die Berge. Also da auch viele Kontraste, viel Vielfalt.
Und die Berge ragen ja dann eben zum Beispiel in dieser wild zerklüfteten Halbinsel von Kap Creus, wo sich das Dalí-Wohnhaus und Atelier befindet, direkt ins Meer. Also das berührt sich unmittelbar. Und für mich ist das so der mediterrane Inspirationsraum auch dieser beiden großen Künstler, die das irgendwie so in die Moderne dann hinein versammelt haben. Also alte Geschichte, Landschaft, aber dann auch das moderne Leben. Und wir fahren dann also erstmal raus auf den Spuren Dalís nach Figueras, Figueres auf Katala, wo sich das Theatermuseum von Dalí befindet. Das ist sehr bekannt. Das hat er noch zu seinen Lebzeiten ja eingerichtet. Und dann eben zu seinem Künstlerwohnhaus, wo wir dann auch in der Nähe, also in direkter Nachbarschaft kann man sagen, übernachten werden. Und dann aber geht's auf die andere Seite von Barcelona, also in den Westen und Süden, in die Küstengebirge hinein. Wir übernachten in der Klosterherberge von Poblet, das ist eins der berühmtesten Zisterzienserklöster, und machen natürlich auch in der bekannten Weingegend von Priorat einen Stopp. Auch das gehört ja zur mediterranen Kulturgeschichte. Und so finden wir da immer wieder so auch dann die Verknüpfungen zwischen all diesen Koordinaten der Mediterranee.
Also Kunst und Kultur und Mittelmeer in einer Rundtour dann quasi aus Barcelona raus. Da seid ihr ja mit dem Bus unterwegs. Das wäre sonst zu komplizierter, irgendwie hinzukommen, all diese kleinen Orte. Aber dann kommt ihr nochmal zurück nach Barcelona und dann geht's ja mit dem Zug wieder zurück.
Genau, und ich möchte noch sagen, vielleicht diese Rundtour mit dem Bus ist natürlich sogar noch klimafreundlicher als die Zugreise, weil der Bus ist dann gut ausgelastet und wir haben auch die Routen entsprechend geplant. Ja, und dann nochmal eine gute Prise Barcelona, um das so nachhallen zu lassen. Und dann mit dem Zug, aber auf einer etwas anderen Route. Also wir fahren dann nach Lyon in diese ebenfalls wunderbare alte Großstadt an der Rhone und können uns da dann, haben da ein paar Stunden Zeit am Nachmittag, um uns auch die Stadt noch ein bisschen anzuschauen, bevor es dann am anderen Tag zurück nach München geht.
Also München, Paris, Barcelona, Lyon, München, das hat schon einen besonderen Klang und was da so auf dem Weg liegt, ist definitiv ein Stopp wert. Also genau das mit dem Routenplan gleichzeitig eben auch neue Ziele, Varianten, Ideen auftauchen.
Ja, und ein Rückblick auf die Reise, die wir schon gemacht haben dieses Jahr, auch mit der Bahn ja an den Golf von Neapel, das ist sowas Ähnliches. Ja, man hält da mal wieder in Firenze und denkt sich, oh, Florenz, waren wir auch schon lange nicht mehr, so schön ist das erreichbar. Es ist auch die Rückmeldung derer, die dabei waren. Man hat nie wirklich an diese Möglichkeiten mit dem Zug zu fahren gedacht. Und jetzt, wo man es mal gemacht hat und das Reiseerlebnis gespürt hat und diesen Reiz, das lädt dann dazu ein, das einfach immer wieder und wieder neu auszuprobieren. Und dazu vielleicht noch ein Buchtipp zum Abschluss. Bei National Geographic ist ein schöner Bildband erschienen, gerade mit dem Titel »In 225 Reisen mit dem Zug durch Europa«. Da stecken zahllose Inspirationen drin, sowohl was die Ziele als auch was die Bahnstrecken betrifft. Die Verbindungen, die angegeben sind, die sind nicht so einfach übertragbar. Also das muss man sich schon dann immer selber raussuchen. Aber es sind zumindest mal Bahnhöfe und Fahrzeiten genannt, die einen guten Start dann für so eigene Planungen geben.
Ja, selber buchen, es ist kompliziert. Man muss rechtzeitig buchen und so weiter und so fort. Und die Anschlüsse und die Übernachtungen. Wenn man die Reise mit dir macht, ist das natürlich alles schon erledigt. Das ist der große Vorteil. Also nochmal zurück zur konkreten Reise nach Barcelona und Katalonien mit der Bahn. Im Spätsommer findet sie statt. Sag nochmal die Eckdaten, Georg.
Jawohl, es sind dann 9 Reisetage vom 1. bis 9. September. Das ist eine sehr gute Zeit, weil der große Touristenansturm normalerweise vorüber ist. Und es ist noch warm, aber nicht mehr ganz so heiß.
Also Anfang September mit dir, mit Georg Bayerle, voll komplett organisiert mit dem Zug nach Barcelona und wieder zurück auf den Spuren von Picasso und Gaudi und Dali, alle sind sie dabei. Wen das interessiert, diese tolle Reise, einfach auf BR Reisen gehen und da gibt es eine Broschüre zum Runterladen, alle Informationen und da kann man sich auch gleich anmelden. Georg, ich wünsche jetzt schon mal wahnsinnig viel Spaß bei dieser tollen Reise.
Ja, ich freue mich drauf.
Und danke fürs Kommen. Hasta la vista. Wir gehen jetzt nochmal richtig in die Stadt, rein nach Barcelona. Trotz vieler Touristen, manche sagen auch viel zu vieler Touristen, ist es auch dort noch möglich, entspannte Plätze zu finden. Schließlich ist Barcelona eine wirklich große Stadt. Sich treiben lassen und dann einfach mal hinsetzen und entspannt ein Gläschen trinken, das funktioniert immer noch. Die Leute in Barcelona tun das schließlich auch gern. Seit einiger Zeit erlebt ein flüssiger Begleiter eine Renaissance, der ein wenig in Vergessenheit geraten war. Es geht um Wermut. In Barcelona kommen die großen Marken wie Martini, Cinzano oder Noyer Prat eher nicht ins Glas, sondern viele eigene, lokale, auch viele, die noch ganz neu am Start sind. Der Vermut ist ein guter alter Freund zur Mittagszeit, der für angeregte Unterhaltung sorgt und für Appetit beim anschließenden Essen. Brigitte Kramer hat sich Zeit genommen für das Comeback des Wermut.
Viele trinken Bier, aber Wermut ist Tradition. Den mögen wir lieber. Zumindest in unserer Generation. Wir sind 1950 geboren.
Aber auch die Jungen kommen wieder auf den Geschmack. Lokale wie dieses hier leben eher vom Wermut als vom Essen. Hier wird es jetzt gleich voll, da kriegt man keinen Platz mehr. Die Leute stehen dann draußen Schlange.
Barcelona, in der Barceloneta, dem Fischerviertel der Metropole. Sonntag zwischen 11 und 13 Uhr. La Hora del Vermut, die Wermutstunde. Tatsächlich füllt sich das kleine Lokal schnell, nachdem Elena und Guzman ihren zweiten Wermut getrunken und sich auf den Heimweg gemacht haben zum Mittagessen. Hier in der Barceloneta wird dieses Retro-Ritual jeden Sonntag begangen. Das Viertel bietet sich an. Einfache Leute, alte Lokale, wie die Bar Electricidad, die seit 1908 Gäste bewirtet. An der Wand dunkle Wermutfässer, hinterm Tresen bunte Siphonflaschen, auf dem Tresen Tapas in einem gekühlten, verglasten Aufsatz. Kartoffelsalat mit Mayonnaise und Thunfisch, Muscheln und Oliven. Hinter dem Tresen steht Javier, nicht viel älter als die meisten Gäste. Er serviert mir erstmal einen Wermut in dem typischen schmalen 125 Milliliter Glas und stellt daneben ein Tellerchen mit grünen Oliven, Peperoni und Sardellen.
Der Wermut kommt offen in Fässern aus Tarragona. Er hat keinen Namen, der ist hausgemacht. Die bringen ihn selber. Hier stehen unsere Wermut- und Weinfässer. Vom Wermut verkaufen wir 240 bis 300 Liter pro Woche. Das hat zugenommen. Es ist eine Mode. Da stehen die Leute jetzt drauf.
Tarragona ist eine alte Hafen- und Industriestadt südlich von Katalonien. Vom Barceloneta-Viertel fahre ich mit der Metro zum Bahnhof Sants. Ich nehme einen Zug in den Nachbarort von Tarragona, Reus. Reus soll die Wermutstadt sein, mit mehreren Kellereien und einer langen Tradition. 1,5 Stunden lang dauert die Fahrt in den Süden. Ich lasse die Metropole hinter mir. Außenbezirke mit Hochhaussiedlungen, Industriegebiete, Umgehungs- und Ausfallstraßen ziehen vorbei. Dann beruhigt sich die Landschaft, wird hügelig und grün. Ich sehe Weinberge. Am Bahnsteig ist viel los. Studenten und Pendler steigen aus. Leute, die vielleicht zum Einkaufen oder für einen Arzttermin nach Barcelona wollen, steigen ein. Reus ist schmuck und sauber. Voll kleiner Geschäfte in Jugendstilhäusern, strahlt bürgerliche Zufriedenheit aus. Nach einem kurzen Fußweg stehe ich vor einem auffallend schönen großen Gebäude. Alte Industriearchitektur, Backsteinfassade, mitten in der Altstadt. Das Wermutmuseum mit Wermuteria. 1300 Flaschen sind ausgestellt. Verkosten kann man 118 Marken. Hausherr ist Joan Tapia, der Sohn des Gründers. Joan ist 30 und hat gestern wohl einen langen Abend gehabt. Das Haar ist frisch gegelt, die Augen sind noch verquollen und die Stimme ist rau. Als ich ankomme, ist es genau 12 Uhr mittags. Momento Vermu, Wermutstunde. Wie passend.
Das ist ein Geschenk meines Großvaters an meinen Vater. Er hat ihm mehrere Flaschen geschenkt, eine davon mit Wermut. Der war hier in Reus schon immer wichtig. Wenn man sagte, lass uns mal einen Wermut trinken, hieß das, man wollte sich mal wieder treffen. Dann hat er aus Neugierde weitergesucht, auf Flohmärkten, in Antiquitätenläden, hat erforscht, wo Haus eigentlich Cinzano ist. Und so wurde er zum Wermutsammler.
Und so stehen und hängen nun 6000 Objekte auf 4 Etagen. Flaschen, Aschenbecher, Werbeplakate. Die älteste Flasche hat kein Etikett, sondern ist bedruckt und stammt vom Anfang des 18. Jahrhunderts. Wermutgetränk Stadtkellerei Leipzig. 15 Grad, kühl servieren, kann ich auf der trüben Flasche entziffern.
Das Wermutkraut gehört rein, sonst ist es kein Wermut. Es gibt Aperitive, die sind ähnlich, Aperol oder Campari. Die haben auch viele Kräuter, aber sie sind nicht so bitter, das macht das Wermutkraut. Auf Deutsch sagt man Wermut, daher kommt der Name. Da haben sie angefangen mit einem Getränk, das gesundheitsfördernd sein sollte. Weißwein mit vielen Kräutern. Die Deutschen haben ihn also erfunden.
primers que ho van fer, que es coneix com a tal, van ser els alemans.
Ziemlich lecker, diese Medizin. Ein deutscher Magenbitter also, sehr süß und ziemlich hochprozentig. Wie viel kann man davon denn trinken?
Jo diria que dos. Dos màxim.
Höchstens zwei. Nach einem merkst du schon was. Bei 15% und so viel Zucker. Das ist wie bei der Sangria. Du trinkst und plötzlich steigt sie dir zu Kopf. Das hängt natürlich davon ab, wie viel man verträgt. Aber wenn ich an die alten Damen denke, die immer hierher kommen und Wermut trinken, wenn die mehr als zwei haben, dann kichern sie den ganzen Nachmittag.
Of all the boys I've known and I've known some, until I first met you I was lonesome. And when you came inside, dear, my heart grew light and this whole world seemed new to me.
Magenfreundlich und erheiternd also. Tatsächlich schrieb schon Hippokrates, dass Wermutkraut bei Gemütsverstimmung helfen soll. Auch Hildegard von Bingen, Pfarrer Kneipp oder Maria Treben mischten das Bitterkraut in Tinkturen und Tees, die mal gegen Menstruationsbeschwerden, mal zur Leberreinigung und mal bei Schwermut helfen sollten. Dank der Heilkräuter. Angeblich. Zum Wein mit Aromaextrakt kommen dann noch Alkohol und Zucker. Fertig ist die Medizin oder der Aperitif, je nach Einsatzgebiet, mit dem man so schön die Tristesse des Sonntags vertreiben kann. Richtig in Mode haben den Wermut aber nicht die Deutschen, sondern die Italiener gebracht. Wermut war schon im 16. Jahrhundert ein beliebtes und billiges Getränk, in Arbeitervierteln von Turin zum Beispiel und generell bei einfachen oder armen Leuten. Der Begriff Wermutbruder kommt nicht von ungefähr. Und dann kam, was kommen musste. Ende des 19. Jahrhunderts soll ein gewisser Flaminio Mezzalama in Barcelona von Bord eines Turiner Schiffes gegangen sein. Er war Vertreter der Getränkemarke Martini und Rossi. Und die Geschichte des Wermuts überschlug sich. Bald schon tranken auch Barcelonas Arbeiter nach Feierabend einen Wermut, rund um die Textilfabriken im Gracia-Viertel zum Beispiel. Bereits 1892 musste Mezzalama laut Zeitungsberichten die ersten spanischen Nachahmer vor Gericht verklagen. Vergeblich. Heute gibt es allein in Spanien mehr als 150 Wermutmarken. Aber Martini ist weltweit Marktführer. Die italienische Marke gehört mittlerweile zum Bacardi-Konzern. Der versucht mit großem Werbeaufwand, dem Getränk etwas Glamouröses zu verleihen. Ihren Martini-Moment haben die Menschen hier im Gracia-Viertel bis heute aber aus anderen Gründen. Das Viertel liegt zentral, ist verkehrsberuhigt und sehr belebt. Einzelhandel, alte Fabrikanlagen, begrünte Plätze mit Straßencafés und Spielplätzen. Viele Familien, Gypsies und auch hier wieder die Hipster. Tanzend, Rumba Catalana.
Die Bar ist schon alt und hat wirklich kein besonderes Geheimnis. Ich habe die so übernommen und dann einfach weitergemacht, wie die vor mir, als Wermutschenke. Jetzt will plötzlich jeder Wermut trinken und Wermut servieren. Die ist seit dem Jahr 1927 offen. Und seit 15 Jahren ungefähr, also ich bin hier seit 23 Jahren, seit 15 Jahren wollen alle Wermut mit Tapas servieren. Aber ich mache das so wie immer, nur Tapas aus der Konserve. Das kann nicht jeder, da musst du nämlich viele verkaufen. Die halten sich offen ja nicht. Und dann auch noch zu einem anständigen Preis.
Seinen vorerst letzten Wermut, also für heute, hebt hier auch Andrés, ein Stammgast. Sein graues, strähniges Haar ist zum Pferdeschwanz zusammengebunden. Er sitzt neben einem Freund am Tresen. Die beiden beobachten das Treiben. Ich bestelle mir meinen ersten und vorerst auch letzten Wermut und spreche die beiden an.
Die Oliven sind hier auch gut. Aber das Beste ist der Wermut.
Ich trinke ihn mit Siphon, Soda, das verdünnt ihn ein bisschen.
Er nicht, er trinkt ihn pur. Wir sind jetzt beim dritten, jetzt gehe ich dann schlafen. Bin seit 3 Uhr früh auf den Beinen. Ich arbeite bei der Straßenreinigung. Für heute habe ich genug. Den trinke ich noch aus und dann gehe ich. So ist es.
Straßenfeger, Hipster, alte Damen. Alle lieben ihn. Den tückischen Süßwein, der so gut zu pikanten Spießen passt. Und zu einem wiederentdeckten Lebensgefühl, dem Trödeln. Am Sonntagvormittag ist es am schönsten. Aber seien wir mal ehrlich, zu jeder anderen Tageszeit geht es auch.
Na dann zum Wohl. Ich werde jedenfalls unbedingt an Barcelona denken beim nächsten Aperitif. Wir kommen jetzt wieder zurück aus Katalonien und Barcelona, aus dieser spannenden und obendrein auch noch sehr, sehr schönen Stadt. Wer sich für die Reise mit Georg Bayerle auf den Spuren von Picasso und Dalí interessiert, auf BR Reisen gibt's alle Informationen zu dieser Reise vom 2. bis zum 9. September. Und zwar alles, ich erinnere gern nochmal dran, per Zug. Beim Zugfahren kann man übrigens ganz besonders gut Podcasts hören, finde ich. Da ist es besonders wichtig, an den Radioreisen-Podcast zu denken. Am besten vor Abfahrt runterladen, dann stören Funklöcher und zickendes WLAN überhaupt nicht. Zu finden sind wir in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Am Mikrofon verabschiedet sich Bärbel Wossack.